Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Sechs Wochen ist der Terroranschlag von Halle nun her ungefähr. Alltag kann dort für viele Menschen aber nicht ohne weiteres wieder einkehren. Ein kleiner Schritt auf diesem Weg ist die Wiedereröffnung des Dönerimbisses, in dem ein Mann vom Attentäter ermordet wurde. Unser Landeskorrespondent hat dazu am Wochenende Eindrücke gesammelt. Eindrücklich ist für die Bewohner eines Dorfes in Bayern ein archäologischer Fund, der die Erkenntnisse über die Anfänge der Menschheit revolutionieren könnte. Und was Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, Ende vergangener Woche schon versucht hat, für sich zu nutzen. Auch dort war unser Reporter für uns unterwegs. Außerdem besuchen wir ein Seminar für angehende Waldtherapeuten und erklären gleich im Verlauf der Sendung, was es damit auf sich hat. Am Volkstrauertag gestern haben viele Redner, vor allem die bei der offiziellen Gedenkveranstaltung im Bundestag, wieder auch auf wachsenden Rechtsextremismus in Deutschland aufmerksam gemacht. Ein Ausdruck dieser Entwicklung, das ist für viele der Anschlag in Halle Anfang Oktober. In eine Synagoge konnte der Täter damals nicht eindringen. Dafür erschoss er dann unter anderem einen jungen Mann in einem Dönerimbiss in der Nähe der Synagoge. Dieses Schnellrestaurant wurde am Wochenende jetzt wieder eröffnet und zu Gast war unter anderem der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt als einer der ersten Kunden im neu eröffneten Imbiss. Und beobachtet hat das für uns Christoph Richter.
Grüß dich. Hallo. Hallo.
So, wunderbar, freue mich.
Rainer Haseloff ist einer der ersten Gäste im Kiezdöner-Imbiss in der Hallenser Ludwig-Wucherer-Straße. Der Ort, an dem Kevin S. ums Leben kam und vom Attentäter erschossen wurde. Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff grüßt, wird wie ein langjähriger Stammgast empfangen und löst sein Versprechen ein, mit Inhaber Izet Kagac nach der Wiedereröffnung den ersten Döner gemeinsam zu essen.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil der gehört einfach zu Halle. Und allein diejenigen, die aus meiner Verwandtschaft hier als Studenten regelmäßig sich beköstigt haben, die erwarten einfach, dass das wieder losgeht hier. Das ist ein Bestandteil der kulturellen Identität.
Haseloff plaudert, ist interessiert. Lässt sich die Erinnerungsecke zeigen, die Freunde zum Gedenken an Kevin eingerichtet haben. Mittendrin eine goldene Gedenktafel. Drauf steht, wo Liebe wächst, gedeiht Leben. Wo Hass aufkommt, droht Untergang. Der Schmerz sitze noch tief, erzählt die 18-jährige Anne Kühne, eine Freundin des Verstorbenen.
Also wir haben da drinnen die Gedenkecke gestaltet, haben hier drinnen tapeziert, hier draußen mit aufgeräumt. Also wir haben dem Besitzer echt viel mitgeholfen.
Es war eine Chance, von ihrem Kumpel richtig Abschied zu nehmen, mit dem sie viel gelacht und Quatsch gemacht habe, sagt die junge Frau noch.
Also ich bin ehrlich, mir geht's nicht gut, weil ich kannte denjenigen persönlich. Und es ist eine Ehre für mich, dass ich hier mithelfen durfte und auch zur Eröffnung kommen darf. Also es ist noch schwer.
Jetzt hat man den Imbiss wieder eröffnet, wie es in der islamischen Tradition üblich ist, nach einer 40-tägigen Trauerzeit.
Gehört dazu, weil nach 40 Tagen löst sich das Fleisch vom Knochen, sagt man. Und deswegen wollen wir da ein Zeichen setzen, also in Trauerzeit, dass es dann abgeschlossen wird mit einem Essen und danach werden wir schauen.
Damit alle was bekommen, hat Izet Kagac 800 Kilogramm Fleisch gekauft, Salat und Brot. Was am Ende leider aber nicht für alle gereicht habe, ergänzt er noch. Jetzt wünsche er sich sehnlichst nur noch eins, sagt Izet Kagac, dass endlich wieder Normalität einkehre. Zur Eröffnung des Dönerladens ist auch Notfallseelsorgerin Thea Ilse gekommen, Sachsen-Anhalts Landespolizeipfarrerin.
Ich finde das toll, dass Izet den Laden auch wieder aufmacht, dass die überlegen, wie es weitergehen soll. Weil das heißt, mit den beiden, die gestorben sind, ist nicht alles zu Ende, sondern wir können in dieser Stadt mit einer klaren Haltung weiterleben.
Zusammen mit seiner Familie wohnt Inhaber Izet Kagac seit 20 Jahren in Halle und besitzt insgesamt 4 Imbissläden, den Laden in der Ludwig-Wucherer Straße am Rande des gutbürgerlichen Paulusviertels, hat er seinen beiden Mitarbeitern Ismet und Rifat Tekin geschenkt, die zur Zeit des Attentats dort arbeiteten und nur mit viel Glück überlebt haben.
Die haben hier etwas überlebt, was schrecklich war. Und da muss ich selber ein Zeichen setzen, dass ich sage, okay, jetzt nach 14 Jahren, der Ältere ist ja 14 Jahre bei mir, dass er dann irgendwie belohnt wird. Die müssen ja auch belohnt werden, damit sie auch einen Schwung bekommen. Eine Normalität wird nie geben, aber wir werden weiterleben.
Aber so traurig es ist, sagt Izet Kagac noch, bei den Menschen in Halle an der Saale habe sich seit dem Terroranschlag auch etwas verändert.
Die sind freundlicher geworden, auf jeden Fall. Also die sind netter geworden, freundlicher geworden, grüßen immer. Vorher war es nicht so, nur die Leute, die man gekannt hat, die haben gegrüßt, sind vorbeigelaufen. Ansonsten der Rest ist direkt vorbeigelaufen.
Doch es gibt einen Wermutstropfen. Denn nachdem Izet Kagac im Internet ein Manifest veröffentlicht hat, in dem es heißt, dass man sich nicht spalten, den Hass nicht ins Herz lassen dürfe, werde Stimmung gegen ihn gemacht, erzählt er. Es heiße, er würde sich am Terroranschlag bereichern, würde Unmengen an Spenden erhalten. Kagac ist zutiefst verärgert, weil es nicht stimme, sagt er. Sachsen-Anhalts Regierungschef Rainer Haseloff springt für ihn in die Bresche.
All das, was man ihnen sozusagen da versucht, in den dissozialen Netzen hinterherzuschieben, da muss ich sagen, das ist absoluter Unsinn und das lassen wir uns auch nicht gefallen und dem werden wir auch entgegentreten. Und alles, was sie an Unterstützung moralisch und darüber hinaus brauchen, das bekommen sie auch.
Später steht auch noch der US-amerikanische, in Bremen geborene Fußballprofi des Drittligisten Hallischer FC, Terence Boyd, zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern im Laden und lässt es sich munden. Und macht damit genau das, was Haseloff von den Hallensern fordert. Kommt vorbei, esst einen Döner im Kiezimbiss. Das sei, wie Haseloff sagt, die beste Form der Solidarität.
Ich habe auf Knoblauch verzichtet, weil ich heute noch einen Termin mit meiner Frau habe. Aber ansonsten kann ich nur sagen, rein und kaufen und essen und genießen.
Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, in einer Reportage von Christoph Richter. Es ist Herbst in Deutschland und wenn es das Wetter in diesen Tagen zulässt, dann ist das für viele ein Anlass, in den Wald zu gehen, auch wegen der Farbenvielfalt an den Bäumen während dieser Jahreszeit, solange das noch sichtbar ist. Dass Wälder heilsame Wirkungen entfalten können, davon ist immer wieder die Rede. In Mecklenburg-Vorpommern werden deshalb jetzt Therapeuten ausgebildet, die diese Wirkung zertifiziert für Patienten nutzen können. Waldtherapeuten sozusagen. Jörn Jakob Gericke hat ein solches Seminar für uns besucht.
Die Gruppe ist eine bunte Mischung. Alt und jung, Kurzhaarschnitte und Dreadlocks, Kleidung, die auf Kliniken hinweist oder auch eine charakteristisch grüne Jacke aus der Forstwirtschaft. Die Stimmung ist gut. Die ersten angehenden Waldtherapeuten führen in den Pausen viele Gespräche. Die Allgemeinärztin Vivian Eichmüller arbeitet in einer psychosomatischen Klinik in Kühlungsborn an der Ostseeküste und hat die Waldtherapie schon vor Augen.
Die Bäume natürlich als Schutzfunktion, also dass ein gewisses Geborgenheitsgefühl entsteht, natürlich die Sinne zu stärken oder zu schärfen, was sehe ich, was höre ich, was spüre ich, was rieche ich. Und das ist das, was natürlich unheimlich zur Ruhe bringt. Und was man im Wald nutzen kann, um Entspannung zu finden, Erholung zu finden oder eben auch Resilienz zu stärken.
Unter den Teilnehmern des Zertifikatkurses ist Begeisterung für den Wald zu spüren. Viele haben bereits Waldlehrpfade aufgebaut, direkt in der Forstwirtschaft gearbeitet oder sie gehen als Jägerinnen und Jäger in den Wald. Vivian Eichmüller hat in ihrer Region ein grünes Klassenzimmer mit aufgebaut, um Kindern und Jugendlichen die Tier- und Pflanzenwelt direkt vor Ort näher zu bringen. Im Kurs gibt es jetzt nochmal Grundlagen. Grundlagenwissen dazu, berichtet Vivian Eichmüller.
Wie ist der Wald aufgebaut? Was für Heilwälder gibt es? Was für Nutzbarkeiten von Wald und Natur stehen zur Verfügung?
Auf den Tischen des Seminarraums in der Müritz-Klinik in Klink liegen neben Handouts und Schreibblöcken auch Geräte, sogenannte Fitness-Tracker und Pulsmesser. Damit messen die angehenden Waldtherapeuten ihre Werte. Es soll später verglichen werden, wie die Zeit im Wald auf den Körper wirkt. Denn an diesem Kurswochenende soll es gemeinsam in den Wald gehen. Die Psychologin Kati Pristrom führt durch diese Praxiseinheit.
Ich gehe mit Ihnen erstmal in den Wald, an eine schöne Stelle, die ich geeignet empfinde für die nächste Übung. Auf dem Weg dahin möchte ich Sie bitten, dass Sie ruhig sind, also nicht reden und dann mal wahrnehmen, was Sie für Geräusche hören, dass Sie auf Ihre Bewegungen achten.
Nur wenige Minuten dauert der Weg in den herbstlich gefärbten Wald von der Müritz-Klinik aus. Die vorher so gesprächige Gruppe bleibt schweigsam. Im Wald angekommen, beginnt Kati Pristrom die erste Übung.
Wir schauen ja meistens im Alltag viel zu viel auf dichte Gegenstände, aufs Handy, aufs Buch, auf einen Bildschirm. Dass Sie sich hier einfach mal einen Platz suchen, wo Sie sich wohlfühlen, an einen Baum lehnen oder auch einfach so sich hinstellen. Und 10 Minuten in eine Richtung mal in die Ferne schauen.
Solche Übungen werden die angehenden Waldtherapeuten später auch mit ihren Patientinnen und Patienten durchführen. Der Ausbildungskurs zum Waldtherapeuten ist jetzt im ersten Jahr noch ein Erprobungsdurchgang, erklärt Ines Bender, die das Projekt für die Uni Rostock betreut.
Das heißt, diese Teilnehmenden zahlen auch keine Kosten. Und dafür beteiligen wir sie auch ganz stark an der Erarbeitung der Inhalte und auch der Methoden. Das heißt also, es ist sehr stark auch ein Geben und Nehmen. Also wir sind sehr froh darüber, wie dieser Kurs angelaufen ist.
Entstanden ist das Projekt Waldtherapie in Mecklenburg-Vorpommern vor 2 Jahren, als in Heringsdorf auf der Insel Usedom der erste europäische Kur- und Heilwald ausgewiesen wurde. Das Angebot wird durch die EU und die Landesregierung unterstützt. Entwickelt wurde die Ausbildung vor allem von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit der Universität Rostock. Tomke de Vries von der Schutzgemeinschaft betont die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Waldtherapie.
Ich kann den Baumstamm nutzen als Bewegungsmittel. Alles andere, was draußen noch auf mich einströmt, als positive Wirkung, kann man den eben mitnutzen. Und natürlich auch noch die Terpene, die Ausschüttung der Bäume selber, Nadelbaum, die Gerüche, denen eine große Wirkung zugesprochen wird. Leider fehlt uns da auch noch so ein bisschen die Studien, dass das alles hinterlegt wird. Da sind wir auch noch dabei.
Im vergangenen März hat der Zertifikatkurs zur Waldtherapie begonnen. Am Ende soll es 2 verschiedene Abschlüsse geben, erklärt Ines Bender von der Universität Rostock.
Die Teilnehmenden, die bereits im medizinisch-therapeutischen Bereich vorqualifiziert sind, die erhalten den Titel Waldtherapeut. Und für Personen, die eben keine medizinisch-therapeutische Vorbildung haben, das sind dann Begleiter für waldgestützte Gesundheitsförderung.
Ob auch die Krankenkassen am Ende mitspielen und Waldtherapien bezahlen, das bleibt noch abzuwarten. Für die Kursteilnehmenden steht jedenfalls fest, der Wald tut gut. Als sie nach den Übungen draußen ihren Puls und Blutdruck kontrollieren, sind die Werte im Vergleich zu vorher leicht abgesunken und das Selbstwertgefühl gestiegen. Keine Überraschung für die Psychologin Kati Pristrom.
Ich verspreche mir davon, dass das Thema, dass wir mit der Natur verbunden sind und dass die Natur auch Quelle von Heilung und Wohlbefinden ist, wieder mehr ins Bewusstsein rückt. Also eigentlich ist es unser natürlicher Zustand. Die Sache ist aber, dass viele entfremdet sind durch städtisches, zivilisiertes Leben und jetzt den Weg zurückfinden eigentlich zu unserem natürlichen Zustand.
Über die Ausbildung angehender Waldtherapeuten, in diesem Fall in Mecklenburg-Vorpommern, hat Jörn Jakob Gericke für uns berichtet. Die Paläontologie ist ein Forschungsgebiet, das viele Menschen fasziniert. Große Entdeckungen, zum Beispiel zu Dinosauriern, die gibt es heutzutage aber nicht mehr so oft. Viele Aspekte in diesem großen Gebiet bleiben trotzdem noch unerforscht oder es ergeben sich neue Erkenntnisse. Ein solches Beispiel könnte es jetzt in Bayern geben. Dort wurden schon in den vergangenen Jahren versteinerte Überreste von möglichen Urmenschen gefunden. Mittlerweile glauben Forscher, dass sie die eigentlichen Vorfahren heutiger Menschen sein könnten. Und das wäre wissenschaftlich wirklich eine Sensation, wenn das denn bestätigt wird. Michael Watzke berichtet.
In dem kleinen Dörfchen Pforzen im Allgäu, nahe der Glocken von St. Valentin, steht die Wiege der Menschheit. Sagt Bürgermeister Herbert Hofer, denn
es wurden insgesamt 37 Knochen gefunden, die einem männlichen, zwei weiblichen und einem Jungtier gehören. Das männliche Tier wurde ja Udo getauft aufgrund dieses Fundes am 70. Geburtstag.
Des 70. Geburtstags von ihm hier, wohlgemerkt. Udo Lindenberg, dessen Musik lief am Tag des Fundes nämlich im Radio rauf und runter. Der Udo von Pforzen aber war kein Sänger, sondern ein Affe, ein Besonderer. Der Erste, der aufrecht stand und gehen konnte, wie ein Mensch, sagt die Tübinger Paläontologin Professor Madeleine Böhme.
Es ist schon einer der spannendsten Grabungen in der Paläoanthropologie momentan weltweit, weil sie völlig neue Fossilien mit einer Anatomie, die uns viel weiterbringt in der Erforschung, als wenn wir jetzt den 100. Urmenschen finden.
Professorin Böhme hat Udo in einer Lehmgrube in Pforzen ausgegraben. Seine versteinerten Skelettteile ließen sie stutzig werden, denn bisher galt, die Entwicklung des Menschen zum Homo erectus fand vor rund 6 Millionen Jahren in Afrika statt. Udo aus dem Allgäu ist aber schon 12 Millionen Jahre alt. Was nun?
Momentan, ich habe kein neues Modell. Ich sage nur, das passt nicht in das bisherige. Wie das neue aussehen kann, da brauchen wir noch ein paar Jahre.
Das ist jetzt Start für Wissenschaft, für weite Wissenschaft.
Der Mann, der da im Hintergrund spricht, ist Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident. Wenn es um den aufrechten Gang geht, will sich Söder von niemandem überholen lassen.
Ja, zum einen ist es natürlich schön, es klingt auch gut, dass der erste aufrechte Gang in Bayern war. Das freut uns natürlich. Und ich denke, das könnte schon der Start auch sein für ein interessantes Besucherzentrum der Zukunft.
Damit rennt Söder in Pforzen offene Türen ein. Früher waren es meistens Reliquienknochen, die in Bayern zu Besucherstürmen führten. Jetzt soll die Wissenschaft dafür sorgen. Die Zeiten haben sich geändert, sagt Bürgermeister Hofer.
Bayern wird natürlich manchmal auch gerade vielleicht von den Nordländern so ein bisschen immer als rückständig dargestellt. Jetzt könnte man natürlich spaßeshalber sagen, nein, wir waren schon die Ersten, die jetzt aufrecht durchs Leben gegangen sind, ja.
Und der Freistaat will keine halben Sachen machen. Zusammen mit Ministerpräsident Söder ist der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Siebler nach Pforzen gekommen. Er veranschaulicht die Pläne eines möglichen Museums.
Die Frage ist jetzt, wie wir es dann didaktisch darstellen natürlich, dass die Leute ja das sehen, weil das ist immer das Allerwichtigste, dass man die Dinge auch wirklich anfassen kann, spüren kann und dann eben dann entwickeln, was das wissenschaftliche Umfeld noch mit dabei ist. Da gab es jetzt im Oktober schon einen ersten Arbeitskreis und jetzt überlegen wir, wie wir das dann gut darstellen können.
Von 3D-Hologrammtechnik ist die Rede, einer voll digitalisierten Ausstellung, die Udos damalige Lebenswelt zeigen soll. Einen feuchttropischen Urwald mit riesigen Schildkröten, Säbelzahntigern und urzeitlichen Seehunden. Söder steht mit Wanderstiefeln in der Pforzener Lehmgrube und blickt philosophisch versonnen auf die Knochenabdrücke.
Wenn man das dann so überlegt, dann merkt man doch, dass Grenzen, die wir heute so manchmal fest haben, dass die sich damals überhaupt nicht ergeben haben, dass Mensch und Tier gewandert sind. Diese spannende Frage, was war einmal vor langer Zeit und vielleicht dann auch die Frage, was kann noch mal werden, lässt einen manchmal, finde ich, einfach ein bisschen demütig werden.
Wenn Forschung es schafft, Markus Söder demütig zu machen, dann hat sie schon viel erreicht. Die Pforzener Ureinwohner jedenfalls, also Udos Nachfahren, sind mächtig stolz auf ihren neuen, alten Mitbürger.
Wir sind jetzt Udo.
Lasst uns alle Udo sein.
Ja, das ist natürlich überwältigend, das Gefühl, dass wir also hier tatsächlich so vor 12 Millionen Jahren jemanden hatten, der einen aufrechten Gang gemacht hat. Ja, und das ist mir weltweit in den Schlagzeilen.
Seitdem scheinen die 2300 Pforzener Bürger noch ein wenig aufrechter zu gehen als bisher schon. Wobei, eines muss man schon sagen, der urzeitliche Menschenaffe Udo, lateinischer Fachname Danuvius Guggenmosi, lebte vor 12 Millionen Jahren nicht nur in Pforzen, sondern wohl auf dem ganzen damaligen Kontinent. Seine Entdeckerin, Professor Böhme, glaubt,
wenn Sie, Herr Söder, mir ein Grundstück in der Stadt München zur Verfügung stellen, dann finde ich einen Danuvius in München.
Na, dann doch lieber Pforzen. Irgendwie passt der aufrechte Gang sowieso besser ins Allgäu als in die bayerische Landeshauptstadt.
Berichtet für uns aus Bayern unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Bei uns folgen gleich die Nachrichten und dann um 2:35 begrüßt sie Thekla Jahn zu Campus und Karriere. Und dort blickt sie unter anderem nach Niedersachsen. Dort wird nämlich jetzt an einigen Grundschulen bereits das Fach Werte und Normen als Schulfach angeboten. Und es wird die Frage dann erörtert, wie gut das bisher ankommt, wie sinnvoll das ist, so früh mit diesem Fach zu beginnen in der Schule. Und das war's für Deutschland heute, für den heutigen Montag. Mein Name ist Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag, weiterhin einen guten Wochenstart.